Das ist gut. Das ist sehr politisch.
Ничего
не пишите.
Пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Ничего не печатайте.
Berlin ist uns aber gut Freund. Es liebt uns sehr, weil es uns unsere deutschen Gebiete wegnehmen will und sie vielleicht sehr bald wegnehmen wird. Da es uns aber aus diesem Grunde sehr liebt, wird es uns unbedingt für die uns weggenommenen deutschen Gebiete entschädigen und uns dafür das Verfügungsrecht über die türkischen Slawen zugestehen. Berlin wird es unbedingt tun, da es sein großer Vorteil wäre. Wenn wir uns sogar an den Slawen schadlos halten, werden wir für Berlin nicht zu stark werden. Wenn sich aber Russland die Slawen einverleibt, so wird es sogar für Berlin zu stark sein. Darum werden die Slawen uns und nicht Russland zufallen. Darum konnte ich mich nicht enthalten, dies in meiner Rede an die slawischen Führer auszusprechen. Man muss sie doch rechtzeitig auf die guten Ideen vorbereiten. Solche Gedanken sind nicht nur bei Rotich, sondern auch bei allen Österreichern möglich. Es steckt natürlich eine große Verwirrung darin. Man stelle sich nur vor, dass die Slawen unter die Herrschaft Österreichs geraten und dass es sie sofort, selbst nach Verlust seiner deutschen Gebiete, zu germanisieren beginnt. Es ist jedoch Tatsache, dass in Europa nicht bloß Österreich allein geneigt ist, an die Ohnmacht Russlands zu glauben und dann auch an Russlands unwiderstehlichen Drang, die Slawen so schnell als möglich unter seine Gewalt zu bringen. Die vollständigste Wandlung im politischen Leben Russlands wird gerade dann eintreten, wenn Europa sich überzeugt hat, dass Russland sich gar nichts aneignen will. Dann wird für uns und für ganz Europa eine neue Ära anbrechen. Die Überzeugung von der Uneigennützigkeit Russlands wird, wenn sie sich einmal durchgesetzt hat, das ganze Antlitz Europas auf einmal erneuern und verändern. Diese Überzeugung wird einmal unbedingt durchdringen, aber nicht infolge unserer Beteuerungen. Europa wird bis zuletzt an alle unsere Beteuerungen nicht glauben und uns als Feinde ansehen. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr es uns fürchtet. Wenn es uns aber fürchtet, so muss es uns auch hassen. Es ist auffallend, wie uns Europa nicht mag und uns niemals gemocht hat. Es hat uns niemals für seinesgleichen, für Europäer gehalten, sondern immer nur für lästige Eindringlinge. Darum tröstet es sich manchmal so gern mit dem Gedanken, dass Russland vorläufig ohnmächtig sei. Und es ist gut, dass es geneigt ist, so zu denken. Ich bin überzeugt, dass es für Russland das größte Unglück wäre, wenn wir zum Beispiel im Krimkriege den Sieg davongetragen und die Verbündeten überwältigt hätten. Wenn Europa uns so stark gesehen hätte, würde es sich gegen uns sofort mit einem fanatischen Hass erhoben haben. Unsere Gegner hätten natürlich für den sie ungünstigen Friedensvertrag unterschrieben. Aber zu einem wirklichen Frieden wäre es niemals gekommen. Sie hätten sofort angefangen, sich zu einem neuen Kriege zu rüsten, der schon die völlige Vernichtung Russlands zum Ziel gehabt hätte. Und dann hätten sie die ganze Welt auf ihrer Seite gehabt. Das Jahr 1863 zum Beispiel wäre für uns dann nicht nur auf den Austausch bissiger diplomatischer Noten beschränkt geblieben. Im Gegenteil, es hätte zu einem allgemeinen Kreuzzug gegen Russland geführt. Und noch mehr als das, manche europäischen Regierungen hätten durch diesen Kreuzzug ihre inneren Angelegenheiten in Ordnung bringen können, denn er wäre für sie in allen Beziehungen vorteilhaft gewesen. Die revolutionären Parteien und alle, die mit der damaligen Regierung in Frankreich unzufrieden waren, hätten sich sofort um die Regierung geschart, angesichts des heiligen Zieles, der Vertreibung der Russen aus Europa. Und der Krieg wäre zu einem Volkskrieg geworden. Das Schicksal verschonte uns aber damals, indem es den Verbündeten die Übermacht gab und zugleich unsere kriegerische Ehre bewahrte und sogar vergrößerte, sodass die Niederlage noch zu ertragen war. Mit einem Worte, wir haben die Niederlage ertragen, hätten aber die Last des Sieges über Europa trotz unserer Lebenszähigkeit und Kraft niemals tragen können. Das Schicksal hat uns schon einmal auf die gleiche Weise zu Beginn des Jahrhunderts gerettet, als wir Europa vom Joche Napoleons I. befreiten, indem er uns damals Preußen und Österreich als Bundesgenossen gab. Hätten wir damals allein gesiegt, so würde sich Europa, sobald es sich nur von der Herrschaft Napoleons erholt hätte, auch ohne Napoleon über uns gestürzt haben. Es kam aber, Gott sei Dank, anders. Preußen und Österreich, die wir befreit hatten, schrieben sich sofort die ganze Ehre der Siege zu und erklärten später, das heißt jetzt, sie hätten ganz allein gesiegt. Russland hätte aber nur gestört. Unser Schicksal in Europa ist überhaupt so gestaltet, dass wir in Europa niemals siegen dürfen, selbst wenn wir es können. Es ist für uns im höchsten Grade unvorteilhaft und gefährlich. Sie können uns höchstens irgendwelche privaten, sozusagen häuslichen Siege verzeihen, zum Beispiel die Eroberung des Kaukasus. Aber unser erster Krieg gegen die Türkei unter dem verstorbenen Kaiser und unsere bald darauf erfolgte Abrechnung mit Polen hätten um ein Haar einen Krach in ganz Europa hervorgerufen. Jetzt haben sie uns anscheinend unsere letzten Erwerbungen in Mittelasien verziehen. Und doch knurren sie noch immer und können sich nicht beruhigen. Nichtsdestoweniger muss wohl der Gang der Ereignisse das Verhältnis der europäischen Völker zu Russland in der allernächsten Zukunft ändern. In der letzten Nummer meines Tagebuchs vom März sprach ich einige Spekulationen über die nahe Zukunft Europas aus. Man darf aber nicht mehr als bloße Spekulationen, sondern fast mit Bestimmtheit sagen, dass Russland sich in der nahen, vielleicht sogar nächsten Zukunft stärker als alle in Europa erweisen wird. Das wird daher kommen, weil alle Großmächte in Europa verschwinden werden, und zwar aus folgendem einfachen Grunde. Sie werden durch die unbefriedigten demokratischen Bestrebungen der überwiegenden Mehrheit ihrer niederen Schichten, ihrer Proletarier und Bettler, entkräftet und zerrüttet werden. In Russland kann das aber unmöglich geschehen. Unsere Demos ist zufrieden und wird in der Zukunft immer zufriedener sein, denn die allgemeine Stimmung, oder richtiger, Übereinstimmung führt dazu. So wird auf dem europäischen Kontinent nur noch ein Koloss übrig bleiben. Russland, das wird vielleicht viel schneller der Fall sein, als man es annimmt. Die Zukunft Europas gehört Russland. Nun ist aber die Frage, was wird dann Russland in Europa treiben? Welche Rolle wird es da spielen? Ist es zu dieser Rolle vorbereitet? Der Paradox ist, bei dieser Gelegenheit einige Worte über den Krieg und die kriegerischen Gerüchte. Ich kenne einen Paradoxisten. Ich bin mit ihm schon lange bekannt. Es ist ein Mensch, den niemand kennt und der einen sonderbaren Charakter hat. Er ist ein Träumer. Ein anderes Mal will ich über ihn unbedingt ausführlicher sprechen. Heute fiel mir aber ein, wie er einmal, übrigens vor einigen Jahren, mit mir über den Krieg stritt. Er verteidigte den Krieg im Allgemeinen. Vielleicht einzig nur aus seiner Leidenschaft für Paradoxe. Ich will bemerken, dass er ein Zivilist und der friedfertigste und gutmütigste Mensch ist, den man sich in der Welt und bei uns in Petersburg vorstellen kann. Unsinn, sagte er unter anderem, dass der Krieg eine Geißel für die Menschheit ist. Im Gegenteil, er ist das nützlichste Ding in der Welt. Nur eine Art von Krieg ist verabscheuungswert und tatsächlich verderblich. Der innere Krieg, der Bruderkrieg. So ein Krieg tötet und zersetzt den Staat, dauert immer viel zu lange und vertiert das Volk auf Jahrhunderte. Doch der politische, internationale Krieg ist in jeder Richtung nur nützlich und daher vollkommen unentbehrlich. Erlauben Sie doch, ein Volk zieht gegen das andere. Die Menschen ziehen aus, um einander zu töten. Warum sollte das unentbehrlich sein? Hier ist alles und im höchsten Grade unentbehrlich. Erstens ist es aber nicht wahr, dass die Menschen in den Krieg ziehen, um einander zu töten. Das steht nie im Vordergrund. Sie gehen vielmehr, um ihr eigenes Leben zu opfern. Das muss immer im Vordergrund stehen. Und das ist etwas ganz anderes. Es gibt keine höhere Idee als die, sein eigenes Leben zu opfern, indem man seine Brüder und sein Vaterland oder sogar nur die Interessen seines Vaterlandes verteidigt. Die Menschheit kann nicht ohne großmütige Ideen leben. Und ich glaube sogar, dass die Menschheit gerade darum den Krieg liebt, um sich an einer großen Idee beteiligen zu können. Der Krieg ist ihr Bedürfnis. Liebt denn die Menschheit den Krieg? Aber natürlich, wer lässt zur Zeit eines Krieges den Kopf hängen? Im Gegenteil, alle sind sofort munter und in gehobener Stimmung und von der gewöhnlichen Apathie und Langeweile der Friedenszeit ist nichts zu merken. Und nachher, wenn der Krieg zu Ende ist, wie gern denkt man an ihn zurück, sogar wenn man geschlagen ist. Man glaube nicht den Leuten, die während des Krieges immerfort die Köpfe schütteln und sagen, oh, dieses Unglück, dass wir so etwas noch erleben müssen, das tun sie ja nur des Anstandes wegen. Dabei ist aber einem jeden gar festlich zumute und es fällt den Menschen furchtbar schwer, sich zu manchen Ideen zu bekennen. Gleich sagen die Leute, er ist ein Tier, mein Rückschrittler, niemand entschließt sich, den Krieg zu loben. Sie sprechen aber von großmütigen Ideen, vom Erwachen zur Menschlichkeit. Lassen sich denn nicht auch ohne Krieg großmütige Ideen finden? Im Gegenteil, zur Friedenszeit können sie sich viel besser entwickeln. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, in der Zeit eines langen Friedens geht der Großmut zugrunde. Statt ihrer machen sich aber Zynismus und Gleichgültigkeit bemerkbar. Eine Langeweile, höchstens noch ein gehässiger Spott und der auch nur zum Zeitvertreib und nicht um der Sache willen. Man darf ganz positiv behaupten, dass ein langer Friede die Menschen roh macht. Während eines langen Friedens geht das soziale Übergewicht immer auf die Seite dessen über, was an den Menschen schlecht und roh ist. Hauptsächlich auf die Seite des Reichtums und des Kapitals. In der ersten Zeit nach einem Kriege werden Ehre, Menschenliebe und Selbstlosigkeit noch einigermaßen geachtet und hoch eingeschätzt. Je länger aber der Krieg dauert, desto mehr verblassen, verwelken und ersterben alle diese schönen und großmütigen Eigenschaften. Der Reichtum und der Erwerbssinn ergreifen alles. Zuletzt bleibt nur noch die Heuchelei, eine geheuchelte Ehre, die Selbstaufopferung der Pflicht, die man trotz des ganzen Zynismus vielleicht auch noch weiter achten wird, aber nur in schönen Worten, der Form halber. Die wahre Ehre wird es nicht mehr geben, es werden nur Formeln bleiben. Die Formel der Ehre ist der Tod der Ehre. Der lange Friede erzeugt Apathie, gemeine Gedanken, Laster und stumpft die Gefühle ab. Die Genüsse werden nicht verfeinert, sondern verroht. Der rohe Reichtum hat keinen Genuss an Großmut, sondern verlangt bescheidenere, näherliegende Genüsse. Das heißt, die direkte Befriedigung der Fleischeslust. Die Genüsse werden fleischlich. Genusssucht ruft Wollust hervor. Und Wollust ist immer Grausamkeit. Sie können dies alles unmöglich leugnen, dass sich die wichtigste Tatsache nicht leugnen lässt. Dass das soziale Übergewicht während eines langen Friedens immer auf die Seite des rohen Reichtums übergeht. Aber die Wissenschaft, die Künste, können die sich denn während eines Krieges entwickeln? Das sind aber doch erhabene und großmütige Ideen. Hier will ich sie gerade fangen. Die Wissenschaft und die Künste entwickeln sich immer gerade in der ersten Periode nach dem Kriege. Der Krieg erneuert sie, erfrischt sie, erzeugt sie, erstärkt die Gedanken und gibt den Antrieb. Während eines langen Friedens dagegen verkümmert die Wissenschaft. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft verlangt zweifellos Großmut und sogar Selbstlosigkeit. Werden aber viele Gelehrte der Verderbnis des Friedens widerstehen können? Meine falsche Ehre, Ehrgeiz und Genusssucht werden auch sie ergreifen. Man versuche nur, mit einer solchen Leidenschaft wie der Neid fertig zu werden. Er ist roh und gemein, durchdringt aber auch die edelste Seele eines Gelehrten. Auch er hat Lust, sich im allgemeinen Punkt und Glanz zu beteiligen. Was bedeutet vor dem Triumph des Reichtums der Triumph irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung, wenn sie nicht gar zu effektvoll ist, wie zum Beispiel die Entdeckung des Planeten Neptun? Werden dann noch viele wahre Diener der Wissenschaft übrig bleiben? Was glauben Sie? Im Gegenteil, alle werden nach Ruhm lechzen und so wird in der Wissenschaft die Scharlatanerie aufkommen, die Jagd nach dem Effekt, am meisten aber der Utilitarismus, denn man wird auch nach Reichtum verlangen. Genauso ist es mit der Kunst, die gleiche Jagd nach dem Effekt, nach irgendeiner Raffiniertheit. Die einfachen, klaren, großmütigen und gesunden Ideen kommen aus der Mode. Man wird etwas viel Gepfefferteres haben wollen, man wird Künstlichkeit der Leidenschaften suchen. Allmählich wird das Gefühl für Maß und Harmonie verloren gehen. Es werden Verzerrungen von Gefühlen und Leidenschaften aufkommen. Sogar Verfeinerungen des Gefühls, die im Grunde genommen nur eine Verrohung darstellen. Alledem unterliegt die Kunst immer noch einem langen Frieden. Gäbe es in der Welt keinen Krieg, so würde die Kunst endgültig verkümmern. Alle besten Ideen der Kunst sind vom Kriege, vom Kampfe gezeugt. Sehen Sie sich eine Tragödie oder die Statuen an. Da haben Sie den Horaz von Corneille oder den Apollo von Belvedere, der das Ungeheuer besiegt. Und die Madonnen und das Christentum. Auch das Christentum erkennt den Krieg vollkommen an und prophezeit, dass das Schwert nicht vergehen wird bis an das Ende der Welt. Dies ist höchst bemerkenswert und erstaunlich. Gewiss, im höheren moralischen Sinn verwirft das Christentum natürlich den Krieg und verlangt Bruderliebe. Ich selbst werde mich am meisten freuen, wenn man die Schwerter in Pflugscharen umschmieden wird. Wann wird das aber möglich sein? Und lohnt es sich jetzt überhaupt, die Schwerter in Pflugscharen umzuschmieden? Der jetzige Friede ist immer und überall schlimmer als der Krieg. Dermaßen schlimmer, dass es schließlich unmoralisch ist, ihn noch länger aufrechtzuerhalten. Er verdient es gar nicht. Er hat gar keinen Sinn. Es ist sogar gemein und gewissenslos, ihn aufrechtzuerhalten. Reichtum und rohe Genüsse erzeugen die Faulheit. Und die Faulheit erzeugt Sklaven. Um die Sklaven in ihrem Sklaventum zu erhalten, muss man ihnen ihren freien Willen und die Möglichkeit zur Aufklärung nehmen. Sie können sich doch unmöglich ohne einen Sklaven behelfen, selbst wenn sie der humanste Mensch sind. Ich will noch sagen, dass in den Zeiten des Friedens Feigheit und Ehrlosigkeit ganz besonders aufblühen. Der Mensch ist von Natur ungemein zur Feigheit und Ehrlosigkeit geneigt, was er auch selbst sehr gut weiß. Darum sehnt er sich vielleicht so sehr nach dem Krieg und liebt den Krieg. Er fühlt, dass im Kriege ein Heilmittel ist. Der Krieg fördert die Nächstenliebe und verbrüdert die Völker. Wieso verbrüdert er die Völker? Indem er sie lehrt, einander zu achten. Der Krieg erfrischt die Menschen. Die Nächstenliebe erblüht am schönsten auf dem Schlachtfelde. Es klingt unglaublich, ist aber doch so. Der Krieg macht den Menschen viel weniger gehässig als der Friede. Irgendeine politische Beleidigung in Friedenszeiten, ein frecher Vertrag, politischer Druck oder eine hochmütige Anfrage, wie wir es von Europa im Jahre 1863 zu Kosten bekamen, machen viel mehr böses Blut als offener Kampf. Besinnen Sie sich nur, haben wir denn während des Krimkrieges die Franzosen und die Engländer gehasst? Im Gegenteil, wir freundeten uns mit ihnen gleichsam an, wurden mit ihnen intim. Wir interessierten uns für ihre Ansicht über unsere Tapferkeit und verhätschelten die Gefangenen. Während des Waffenstillstandes trafen sich unsere Offiziere und Soldaten mit den ihrigen, umarmten einander und tranken sogar zusammen Schnaps. Ganz Russland las das mit Vergnügen in den Zeitungen, was jedoch nicht hinderte, dass man sich hinterher heldenmütig schlug. So wuchs der Geist der Ritterlichkeit. Über den materiellen Schaden des Krieges will ich nicht einmal sprechen. Wer kennt nicht das Gesetz, dass nach dem Kriege alles zur neuen Blüte erwacht? Die wirtschaftlichen Kräfte des Landes erwachen zehnfach verstärkt, als ob eine Gewitterwolke den ausgetrockneten Boden getränkt hätte. Den vom Kriege Ruinierten wird sofort und von allen Seiten Hilfe geleistet, während zu Friedenszeiten ganze Provinzen vor Hunger sterben können, ehe wir uns rühren oder 3 Rubel hergeben. Leidet nicht gerade das gemeine Volk während des Krieges mehr als die anderen? Trägt es nicht unvergleichlich größere Verluste und Lasten als die höheren Gesellschaftsschichten? Mag sein, aber nur vorübergehend. Dafür gewinnt es viel mehr, als es verliert. Gerade für das gemeine Volk hat der Krieg die besten und schönsten Folgen. Wenn Sie auch der humanste Mensch sind, so halten Sie sich doch immer für mehr als den Bauern. Wer misst heutzutage Seele, mit dem christlichen Maß? Man misst mit dem Geldbeutel, mit der Macht und Gewalt. Der einfache Mensch weiß das in seiner ganzen Masse sehr gut. Es ist nicht Neid, was sich in ihm regt, sondern ein eigentümliches, unerträgliches Gefühl einer moralischen Ungleichheit, die für das einfache Volk viel zu verletzend ist. Was für Gesetze man auch schreibt, die Ungleichheit der Menschen kann in der heutigen Gesellschaft nicht abgeschafft werden. Das einzige Heilmittel ist der Krieg, ein palliatives, augenblickliches, wirkendes, doch für das Volk höchst tröstliches Mittel. Der Krieg hebt den Geist und das Selbstbewusstsein des Volkes. Der Krieg macht alle gleich und versöhnt den Herrn mit dem Knecht in der schönsten Offenbarung der menschlichen Würde, in der Opferung des Lebens für die gemeinsame Sache. für die Allgemeinheit, für das Vaterland. Glauben Sie denn, dass die Masse, selbst die finsterste Masse der Bauern und Bettler, nicht auch nach einer aktiven Äußerung der großmütigen Gefühle lechzt? Wodurch kann aber die Masse während des Krieges ihre Hochherzigkeit und ihre menschliche Würde bekunden? Selbst die vereinzelten Äußerungen von Großmut im einfachen Volke beachten wir kaum. Betrachten sie zuweilen mit einem misstrauischen Lächeln, manchmal ungläubig und manchmal sogar argwöhnisch. Wenn wir uns aber vom Heldentum eines Einzelnen überzeugen lassen, so erheben wir gleich ein solches Geschrei, als ob es etwas Ungewöhnliches wäre. Und was kommt dabei heraus? Unsere Bewunderung und unser Lob sehen wie Verachtung aus. Aber während des Krieges verschwindet das alles von selbst und es tritt die allgemeine Gleichheit im Heldentum ein. Das vergossene Blut ist eine wichtige Sache. Die gemeinsame Tat der Großmut schafft das festeste Band zwischen den Ungleichen und den Ständen. Der Bauer und der Gutsbesitzer standen einander im Jahre 1812 während des gemeinsamen Kampfes näher als früher auf dem Lande, auf dem friedlichen Gute. Der Krieg gibt der großen Masse die Gelegenheit zur Selbstachtung. Und darum liebt das Volk den Krieg. Es besingt ihn in seinen Liedern und lauscht später leidenschaftlich gerne den Erzählungen und Legenden über den Krieg. Ja, das vergossene Blut ist eine gar wichtige Sache. Der Krieg ist heutzutage durchaus unentbehrlich. Ohne Krieg würde die Welt zusammenstürzen. Er würde sich wenigstens in eine formlose, ekelhafte Masse, in einen gemeinen Schmutz mit eiternden Wunden verwandeln. Ich hörte natürlich zu streiten auf. Mit den Träumern kann man gar nicht streiten. Es ist aber dennoch eine höchst sonderbare Tatsache. Heute fängt man an, über Dinge zu streiten und zu diskutieren, die, wie man doch glauben sollte, längst entschieden und zu den Akten gelegt sind. Heute wird das alles wieder ausgegraben. Auffallend ist, dass dies heute überall geschieht. Zwei Selbstmorde. Neulich hatte ich zufällig Gelegenheit, mit einem unserer Schriftsteller, einem großen Künstler, über die Komik im Leben und über die Schwierigkeit, diese Erscheinung zu bestimmen und mit dem richtigen Namen zu nennen, zu sprechen. Ich hatte ihm nämlich vorher bemerkt, dass ich, der ich fast 40 Jahre das Lustspiel Verstand schadet kenne, erst in diesem Jahre eine der grellsten Gestalten dieses Werkes, Molcherlin, richtig verstanden habe. Und zwar in dem Moment, als er, das heißt der Schriftsteller, mit dem ich sprach, mir diesen Molcherlin erklärte, indem er ihn in einer seiner satirischen Skizzen auftreten ließ. Über Molcherlin werde ich noch einmal sprechen. Es ist ein dankbares Thema. »Wissen Sie was?«, sagte mir plötzlich mein Gesprächspartner, offensichtlich schon seit langem und tief von seiner eigenen Idee betroffen. »Wissen Sie was? Was Sie auch schreiben, was Sie in einem Kunstwerk auch schildern und betonen, an die Wirklichkeit reichen Sie doch niemals heran. Was Sie auch schildern, es wird immer schwächer geraten, als es in der Wirklichkeit ist. Sie glauben zum Beispiel in einem Werke, das Komischste an einer gewissen Lebenserscheinung erreicht und seine groteskeste Seite erfasst zu haben. Keine Spur. Die Wirklichkeit wird Ihnen sofort eine solche Phase dieser Erscheinung bieten, die Sie niemals vermutet haben und die alles übertrifft, was Ihre eigene Beobachtungsgabe und Fantasie zu schaffen vermag. Das wusste ich schon seit dem Jahre 46, als ich zu schreiben anfing. Vielleicht schon länger. Und diese Tatsache setzte mich oft in Erstaunen und ließ mich an der Nützlichkeit der Kunst angesichts dieser, ihrer anscheinenden Schwäche zweifeln. Und in der Tat, verfolgen Sie nur manche, auf den ersten Blick gar nicht besonders grelle Tatsache des wirklichen Lebens. Und wenn Sie nur imstande dazu sind und den Blick dafür haben, so werden Sie darin eine Tiefe finden, die sogar Shakespeare fehlt. Aber das ist die ganze Frage. Auf wessen Blick und wer ist dazu imstande? Denn nicht nur das Schaffen und Schreiben von Kunstwerken, sondern auch das Sehen einer Tatsache erfordert einen Künstler. Für manchen Beobachter verlaufen alle Erscheinungen des Lebens in einer rührenden Einfachheit und sind dermaßen verständlich, dass man gar nicht nachzudenken braucht und dass es sich sogar nicht lohnt, sie anzuschauen. Einen anderen Beobachter versetzen aber die gleichen Erscheinungen manchmal in solche Sorge, dass er, was gar nicht selten vorkommt, außerstande, sie zu verallgemeinern, zu vereinfachen und zu einer geraden Linie zu strecken und sich dabei zu beruhigen, zu einer Vereinfachung ganz anderer Art greift und sich ganz einfach eine Kugel durch den Kopf schießt, um seinen müde gequälten Geist zugleich mit allen Fragen auszulöschen. Es sind nur zwei Gegensätze, aber zwischen ihnen liegt die ganze vorhandene menschliche Erkenntnis. Natürlich werden wir die ganze Erscheinung niemals erschöpfen und ihren Anfang und ihr Ende niemals erreichen können. Uns ist nur das Sichtbare und Augenblickliche bekannt und auch das nur ganz flüchtig, aber die Anfänge und Enden sind für den Menschen noch immer fantastisch. Einer meiner verehrten Korrespondenten hat mir übrigens schon im Sommer von einem seltsamen und unaufgeklärten Selbstmorde geschrieben und ich hatte immer die Absicht, darüber zu sprechen. In diesem Selbstmorde ist alles, inwendig wie auswendig, ein Rätsel. Wie es der menschlichen Natur einmal eigen ist, habe ich natürlich versucht, dieses Rätsel zu lösen, um dabei irgendwie stehen zu bleiben und sich zu beruhigen. Die Selbstmörderin ist ein junges Mädchen von 23 oder höchstens 24 Jahren, die Tochter eines allzu bekannten russischen Emigranten, im Auslande geboren, eine Russin von Geblüt, aber fast keine Russin ihrer Erziehung nach. Die Zeitungen haben, glaube ich, den Fall seinerzeit flüchtig erwähnt, aber die Details sind sehr interessant. Sie tränkte Watte mit Chloroform, band sie sich aufs Gesicht und legte sich aufs Bett. So starb sie auch. Vor dem Tode schrieb sie folgenden Zettel. Je me vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma résurrection avec du cliquot. Si cela réussit, j'ai pris qu'on ne me laisse en terre que tout à fait morte. Parce qu'il est très désagréable de se réveiller d'un sorcier sous terre. Ce n'est pas chic. Hier die Übersetzung. Ich unternehme eine weite Reise. Wenn die Sache misslingt, so mögen sich alle versammeln, um meine Auferstehung mit einer Flasche Cliquot zu feiern. Wenn es aber gelingt, bitte ich, mich nicht eher zu beerdigen, als bis mein Tod feststeht, denn es ist sehr unangenehm, in einem Sarge unter der Erde zu erwachen. Das würde gar nicht schick sein. In diesem hässlichen und rohen Schick erblicke ich eine Herausforderung, vielleicht sogar eine Entrüstung und einen Hass. Aber gegen wen? Die einfachen, rohen Naturen vernichten sich mittels Selbstmord nur aus materiellen, sichtbaren, äußeren Ursachen. Aber aus dem Ton des Zettels kann man schließen, dass bei ihr eine solche Ursache nicht vorlag. Worüber kann sie sich entrüstet haben? Über die Einfachheit des sich ihr Bietenden? Über die Inhaltslosigkeit des Lebens? Gehörte sie zu den allzu bekannten Richtern und Verneinern des Lebens, die sich über die Dummheit der Erscheinung des Menschen auf Erden empören, über die sinnlose Zufälligkeit dieser Erscheinung, über die Tyrannei der blinden Ursache, mit der man sich nicht versöhnen kann? Hier spricht eine Seele, die sich gegen die Geradlinigkeit der Erscheinungen empört, die diese ihr schon in der Kindheit im Hause ihres Vaters mitgeteilte Geradlinigkeit nicht ertragen kann. Am hässlichsten ist dabei, dass sie natürlich ohne einen einigermaßen bewussten Zweifel gestorben ist. Wahrscheinlich waren in ihrer Seele gar keine bewussten Zweifel, keine sogenannten Fragen. Dies alles hatte man sie schon in ihrer Kindheit gelehrt und sie glaubte es alles aufs Wort. Das wird das Wahrscheinlichste sein. Sie starb also einfach vor Langeweile und kalter Finsternis mit einer sozusagen tierischen und unbewussten Qual. Es war ihr einfach zu dumpf geworden zu leben, als wäre ihr die Luft ausgegangen. Ihre Seele hat die Geradlinigkeit unbewusst nicht ertragen und ebenso unbewusst nach etwas Komplizierterem verlangt. Vor etwa einem Monat erschien in allen Petersburger Zeitungen eine Notiz von einigen kurzen Zeilen in kleiner Schrift über einen Petersburger Selbstmord. Ein armes, junges Mädchen, eine Näherin, hatte sich aus dem Fenster im vierten Stock gestürzt, weil sie unmöglich Arbeit finden konnte, um sich zu ernähren. Dem wurde noch hinzugefügt, sie stürzte sich aus dem Fenster und fiel auf die Erde, ein Heiligenbild in den Händen haltend. Dieses Heiligenbild in den Händen ist ein sonderbares und bei Selbstmorden unerhörtes Detail. Es ist ein seltsam sanfter und demütiger Selbstmord. Es scheint ihr sogar kein Murren und keinen Vorwurf gegeben zu haben. Es war ihr einfach unmöglich geworden, zu leben. Gott hat es nicht gewollt. Und sie starb, nachdem sie ein Gebet verrichtet. An manche Dinge, wie einfach sie äußerlich auch erscheinen, muss man lange noch denken. Sie schweben einem immer vor und man fühlt sich für sie verantwortlich. Diese sanfte Seele, die sich vernichtet hat, peinigt unwillkürlich unser Denken. Dieser Tod brachte mir eben den noch im Sommer gemeldeten Selbstmord der Tochter des Emigranten in Erinnerung. Aber wie verschieden sind doch diese beiden Geschöpfe, als kämen sie von zwei verschiedenen Planeten. Und wie verschieden sind die beiden Tode? Welche von den beiden Seelen hat sich aber auf Erden mehr gequält, wenn diese Frage nur statthaft und geziemend ist? Ein Todesurteil. Hier ist übrigens die Betrachtung eines Selbstmörders, natürlich eines Materialisten, der sich aus Langeweile das Leben genommen hat. In der Tat, was für ein Recht hat diese Natur gehabt, mich aufgrund ihrer sogenannten ewigen Gesetze in die Welt zu setzen? Ich bin mit einem Bewusstsein erschaffen und habe diese Natur erkannt. Welches Recht hat sie gehabt, mich ohne meine Einwilligung mit einem Bewusstsein begabt zu schaffen? Mit einem Bewusstsein begabt, folglich lebend. Aber ich will nicht leiden, denn warum sollte ich einwilligen zu leiden? Die Natur verkündet mir durch mein Bewusstsein irgendeine Harmonie des Ganzen. Das menschliche Bewusstsein hat aus dieser Verkündigung eine Menge Religionen geschaffen. Sie sagt mir, dass ich, obwohl ich sehr gut weiß, dass ich mich an der Harmonie des Ganzen nicht beteiligen kann und niemals beteiligen werde, sogar niemals begreifen werde, was diese Harmonie bedeutet, dass ich mich dieser Verkündigung dennoch fügen muss, dass ich mich demütigen angesichts der Harmonie des Ganzen das Leid auf mich nehmen und einwilligen muss zu leben. Aber wenn ich bewusst wählen soll, so werde ich es natürlich vorziehen, glücklich nur in dem Augenblick zu sein, solange ich existiere. Für das Ganze und seine Harmonie habe ich aber nicht das geringste Interesse, sobald ich zu existieren aufhöre. Ganz gleich, ob dieses Ganze mit seiner Harmonie auch nach mir in der Welt bleiben oder zugleich mit mir vernichtet werden wird. Warum sollte ich um die Erhaltung dieses Ganzen nach meinem Tode besorgt sein? Das ist die Frage. Ich möchte dann schon lieber wie alle Tiere beschaffen sein, das heißt, als ein lebendes, sich aber nicht bewusst erkennendes Wesen. Mein Bewusstsein ist nämlich keine Harmonie, sondern im Gegenteil eine Disharmonie, denn ich bin mit ihm unglücklich. Man sehe nur hin, wer ist auf der Welt glücklich und welche Menschen leben mit ihrer Einwilligung? Höchstens diejenigen, die den Tieren gleichen und mit ihrem schwach entwickelten Bewusstsein ihnen am nächsten kommen. Sie sind mit dem Leben sehr einverstanden, aber nur unter der Bedingung, wie die Tiere zu leben. Das heißt, zu essen, zu trinken, zu schlafen, Nester zu bauen und Kinder zu zeugen. Essen, trinken und schlafen heißt in der menschlichen Sprache sich bereichern und rauben. Ein Nest bauen heißt aber vorwiegend rauben. Man wird mir darauf vielleicht einwenden, man könne sein Nest auch auf vernünftigen Grundlagen, auf wissenschaftlich einwandfreien sozialen Prinzipien aufbauen und nicht auf Raub, wie man es bisher machte. Mag sein, aber ich frage, wozu? Wozu soll man sein Nest aufbauen und so viel Mühe aufwenden, um sich in der Gesellschaft der Menschen korrekt, vernünftig und moralisch gerecht einzurichten? Darauf wird mir natürlich niemand Antwort geben können. Alles, was man mir antworten könnte, wäre, um sich einen Genuss zu verschaffen. Ja, wenn ich eine Blume oder eine Kuh wäre, so hätte ich davon einen Genuss. Aber wenn ich mir wie jetzt ununterbrochen Fragen vorlege, so kann ich nicht glücklich sein, selbst wenn ich dabei das höchste und unmittelbare Glück der Liebe zum Nächsten und der Liebe der Menschheit zu mir erfahre. Denn ich weiß, dass dies alles schon morgen vernichtet sein wird. Ich und dieses ganze Glück und die ganze Liebe und die ganze Menschheit, wir werden uns in nichts, in das frühere Chaos verwandeln. Unter dieser Bedingung kann ich aber kein Glück hinnehmen. Nicht etwa, weil ich es nicht hinnehmen wollte und nicht, weil ich mich auf irgendein Prinzip versteifte, sondern einfach, weil ich angesichts der mir morgen drohenden Null einfach nicht glücklich sein werde und kann. Dieses Gefühl ist unmittelbar und ich kann es nicht unterdrücken. Wenn ich stürbe und nur die Menschheit an meiner Stadt ewig bliebe, so wäre ich vielleicht doch noch getröstet. Aber unser Planet ist nicht ewig. Und auch der Menschheit ist nur eine gewisse Spanne gegeben, nur ein Augenblick, wie mir. Wie vernünftig, freudig, gerecht und heilig die Menschheit sich auf Erden auch einrichtete, dies alles wird ja morgens gleichfalls zu der gleichen Null werden. Und wenn es nach irgendwelchen allmächtigen, ewigen und toten Naturgesetzen auch notwendig sein sollte, glauben Sie mir, in diesem Gedanken liegt eine tiefe Missachtung der Menschheit. Eine Missachtung, die für mich tief kränkend und umso unerträglicher ist, als es hier keinen Schuldigen gibt. Schließlich, selbst wenn man dieses Märchen vom Menschen, der sich auf Erden endlich auf vernünftigen und wissenschaftlichen Grundlagen eingerichtet hat, als möglich annimmt und daran glaubt, wenn man an das allen Menschen zuletzt bevorstehende Glück glaubt, so ist schon der bloße Gedanke, dass die Natur aufgrund ihrer trägen Gesetze den Menschen Jahrtausende lang hat peinigen müssen, ehe sie ihn zu diesem Glücke bringen konnte, schon dieser bloße Gedanke ist unerträglich und empörend. Wenn man nun bedenkt, dass diese selbe Natur, die dem Menschen endlich das Glück gegönnt hat, dies alles aus irgendeinem Grunde schon morgen in eine Null verwandeln muss, trotz aller Leiden, mit denen die Menschheit dieses Glück bezahlt hat, und vor allem, dass sie es vor mir und vor meinem Bewusstsein durchaus nicht verheimlicht, wie sie es vor der Kuh verheimlicht hat, so kommt einem unwillkürlich ein höchst amüsanter, aber unerträglich trauriger Gedanke in den Sinn. Was, wenn man den Menschen nur zu einer frechen Probe in die Welt gesetzt hat, nur um zu sehen, ob ein solches Geschöpf es auf Erden aushalten können wird oder nicht? Dieser Gedanke ist so traurig, weil es hier wiederum keinen Schuldigen gibt, weil niemand diese Probe gemacht hat, weil man deswegen niemanden verfluchen kann, weil alles vielmehr nach den toten Naturgesetzen geschehen ist, die ich absolut
Kritik
nicht
verstehe, von der
mit denen
EU,
mein Bewusstsein
also
sich unmöglich einverstanden erklären
heute
kann.
Heute sollte der ungarische Regierungschef
da ich auf alle meine Fragen nach dem Glück von der Natur durch mein eigenes
Prozedere.
Bewusstsein nur die Antwort bekomme, dass ich nicht anders glücklich sein kann, als in der Harmonie des Ganzen, die ich nicht begreife und offenbar überhaupt nicht begreifen kann, da die Natur mich nicht nur nicht für berechtigt hält, von ihr Rechenschaft zu fordern, sondern mir überhaupt nicht antwortet. Nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie mir überhaupt nicht antworten kann. Da ich mich überzeugt habe, dass die Natur mir
in der Region Dürr im Norden Ungarns
120
Kilometer von Wien entfernt.
Und mir durch mein eigenes Bewusstsein antwortet,
gegen die
denn ich sage mir dies alles selbst.
Ihr Dorf
da
haben.
Ich schließlich bei einer solchen Ordnung der Dinge gleichzeitig
hat
den Kläger und Beklagten,
Region.
Den Richter und den Angeklagten spielen muss und diese Komödie seitens der Natur furchtbar albern finde und sie zu ertragen, meinerseits sogar für erniedrigend halte, so verurteile ich in meiner unbestrittenen Eigenschaft als Kläger und Beklagter, Richter und Angeklagter, diese Natur, die mich so ungeniert und frech geschaffen hat, damit ich leide, zugleich mit mir zur Vernichtung. Da ich aber diese Natur nicht vernichten kann, so vernichte ich nur mich allein, einzig nur, weil es mir zu langweilig ist, diese Tyrannei zu tragen, von der niemand
zu schützen. Also haben die Wasserexperten vorgeschlagen, einen temporären Stausee einzurichten. Es gibt keinen Grund zur Sorge, das kriegen Sie schon
hallo,
hin, die erfahrenen
ich bin Gott,
hier.
Mir gefällt es jeden Tag Tausende von Menschen zu massakrieren.
Ich bin der Lieb, ein. Die Lage ist angespannt auf den Meter. 5000 Soldaten sind einsatzbereit.
Es trifft mich wie aus heiterem Himmel. Dreck strömt mich bis in meinen Pimmel. Es durchfährt mich wie ein Donner grollend. An einem Abend wirklich ganz tollen. Es durchzieht stark meinen Körper. Wie Elektrizität den Mörder. Es durchfließt mich transparent. Feuer im Mund, wie es heiß auch brennt. Zersplittert mich wie feinst das Glas, lässt mich zurück ganz leichenblass. Es zerschmettert mich wie einen Felsen. Herr Gott ist dort und darf stellen sein. Oh Mensch und Mast ein so zertrampeln. Hüften, Händen, Kreuze halten. Ausdruck und Authentizität sind der Kern, um den sich's dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, um den sich's dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, um den sich's dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, um den sich's dreht. Ausdruck. Hals. Das sind der Kerl, um den sich dreht.
Auf dem Campus der Uni Stuttgart arbeitet die Architektin Christine Eisenbart mit dem eigens errichteten Demonstrator-Hochhaus an einer Lösung des Problems. Hydroskin heißt ihre Erfindung, eine mehrschichtige Textilmembran, die hier als Versuchspanel an der Hausfassade Regenwasser durchlässt und in Behälter ableitet. Hitze wird das Wasser wieder zugeführt und Verdunstungskälte bewirkt einen enormen Kühleffekt.
Im Prinzip kann man sich Hydroskin wie ein Solitude vorstellen. Der Unterschied ist, dass die Textilien so gestaltet sind, dass das Wasser nur wenige Stunden in dem
Auftauchen
Solitude.
Vor einem Monat gab es Starkregenereignis hier in Stuttgart. Und da haben wir innerhalb von weniger plus 20 moi. Minuten pro Quartal mehr als 24 Liter Regenwasser
auf. La télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café du Nord. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques baladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Y'a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Y'a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club. Méditerranée. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille. Si tu me crois désespéré, la nature a horreur du vide. L'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller. À White, à Woodstock ou ailleurs. Et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas.
Good evening.
Thank you.
Thank you. please stay at your seats. We have Andries Ramacha wants to...
Hey, Hans. Hey. Dat is één. Jij doet het.
Oh, ik zie vier. Ik zie Patrick Binnenprit. Ik zie jou, maar je bent een naam. En ik zie Michel en ik zie...
André,
je hebt de stream aanstaan. Je microfoon staat uit. Je microfoon staat uit.
Oh, sorry. Ik had mijn microfoon uitstaan, maar nu hoor je me weer.
Ja, ik de hele tijd tegen je, maar dat hoorde je niet.
Maar nu wel. Maar nu wel. Ja. Ja. Hij regelt dat geluid dus wel goed, want hij geeft ons voorrang. En Patepoe Binnenpret is dan helemaal stil. Dus hij doet wel iets slims.
Oh, dus als wij nu allebei onze mond houden?
Dan zou die Patepoe Binnenpret er weer in moeten
komen.
Hou je
mond
dan! Kom, Patepoe!
Hou je mond, jongens! Je moet stoppen met praten, anders gebeurt het niet. Patepoe. Je moet stoppen! Je moet stoppen, nu! Ja, en dat werkt dus heel goed als je met elkaar praat en je luistert.
Hier. Hier.
Dan hoor je dat.
Maar je moet wel je stem verheffen, anders komt hij er niet doorheen. Ik zet even die Patepoe stream uit. Wacht.
Maar iemand anders heeft toch niet geprobeerd nu?
Tot nog toe niet, maar dat zien we wel. Het komt allemaal wel, mag ik hopen, want ik wil gewoon meer dan deze streams hebben om te kijken of het echt werkt. Ik neem aan van wel, maar ik wil dat gewoon zeker weten.
Ja.
Ik moet even een stream uitzetten hoor, wacht, het kost even.
Nee, maar als je de stream hebt en twee stemmen...
Ja, dan zou je denken dat het goed is, hè?
Ja.
Dat denk ik eerlijk gezegd ook, maar ik ga even dempen bij het recorden, zo. Dan zeg ik hier mute, zo. Nu is hij gemute, dus nu kan ik het, nu horen we de Patepoe Binnenpret niet. Maar theoretisch hoort hij er wel nog gewoon te zijn op de radio, zeg maar.
Maar ik zie nou geen microfoontjes meer en zo. Ik zie niet dat hij gemute is.
Nee, dat is gek, dat heb ik ook. Dat is een beetje gek.
Net zag ik wel nog.
Ja, kijk, nu heb je hem weer. Hij gaat af en toe, doet hij nog vaag.
Nee.
Nu zie je mij praten, dan heb je een venstertje om je... Nee, ik snap het, die mis ik ook niet. Dat zal wel ergens mee te maken hebben, dat Patepoe Binnenpret niet meer in kwam. Ik ben geen programmeur. Hans, ik ben geen programmeur. Ik pas alleen maar toe. En ik heb wel commentaar op die programmeurs. Want het is natuurlijk spaghetti. Als je een IP-adres wat kan wisselen, vast in een configuratiebestand moet zetten. Dat is niet goed. Dat hoor je niet zo te programmeren, denk ik dan. Heb jij in jouw leven geprogrammeerd? Oké. Ja. Nou, ik vind dat echt tegenvallen van die Jitsi mensen, dat ze dat zo doen. Ja, dat weet ik ook, maar dan op een MSX.
Tot ziens.
Ja, maar op een gegeven moment had ik ben niet zo goed in programmeren, ben ik nooit geweest. Ik heb niet zo'n helder verstand. Maar ik kan wel goed met die wat ze omgaan op de een of andere manier. Dus ik heb hem altijd al gered in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Maar ik had een boer.
Ik heb het mezelf.
Nou ja, ik kon dat niet. En ik had een boer die ik altijd die dingen doen. Ja, ik had altijd een boer die dat voor me deed. Die vond dat ook leuk. Ja, prima. Zo wel. En dat betekent dus dat je... Alright. Waar staat hem in?
Vou girando a espera na sala de espera atrás do sensacional. voorstellen dat stroom van geluid uitkwam en dat toch met verhinderen te gaan. Ik hoorde dat iets en ik wist dat het gebeurde.
Nee.
Ik kijk helemaal op welke
luz is van brilhar. Se você pensar que vai fazer de mim, por que não?
Ja, dat is jouw BSE-verleden, heb je toen al opgebouwd.
Seu sorriso agora está no ar.
Ja, 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 kan me voorstellen. Nee, ik was altijd meer met die techniek te achter. Hoe zit je dat uit en hoe werkt het opblazen van een pager en hoe doe je dat? Weet je wat? Wauw, die pak ik eens een. Ik nou, ik vind het geen goede stuur, ik ben heel kwalijk. Vind ik het echt niet van, dat zei die Israël niet toch gevolgd, hè? Nou ja, het wordt niet zo duidelijk. Wauw,
het is de hele. Zeg je verkeerd,
Oh jee.
Idiota. De helft van de mensen in Israël gewoon in een soort van houtgreep hebben.
Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens hoor. Dat is
gewoon. Dat is gewoon. Dat is gewoon.
Dat is gewoon. Dat is gewoon. Ja, dat was bij ons. Dit is gewoon
overhoofd.
Ja.
Hier,
dit is gaat gemakkelijk. Dit is gewoon. Dit is mijn rechtstreeks over. Dit is alleen in Nederland. Dit is een rechtstreeks. Dit is een rechtstreeks overhoofd.
Nou ja, het zijn de nadagen van het kapitalisme. Dat is, ja, dit is een noodzakelijke stap.
Dat dachten we in de jaren 30 ook al. En het is ook niet gelukt. Ja.
Nee. Maar ja, ik bedoel, het is niet zo dat ik nu zeg dat we dit nodig hebben. Dat we dan bijna een revolutie krijgen.
Nee, dat is niet. Dat is niet zo.
Ook dat dit de nadagen zijn van het liberale opwekken. Niet zo.
Ja, dat klopt. Dat is wat anders. Nee, de liberale kapitalisme is natuurlijk helemaal doorgedraaid. En gaat helemaal uit van geld maken terwijl het op fictie gebaseerd is. Dat is gewoon een piramidespel dat je moet vertellen. En dat gaat ten koste van de wereldbevolking. Dat mag je helemaal niet doen. Dat moet geboden worden. Dat wordt gebouwd door de zijn. Het is namelijk een heel onmenselijk, onmenselijk en ongezond denken.
Ja, zodra er iets is dat willen.
Ja, en dat hoort niet zo te zijn. Met geld komt dat daar niet bij aan de economie voor iedereen. En dat is een enorm probleem. Dat zie je nu ook. Ja, Oost-Europa. Dat ze dat noemen in Oost-Europa. Hoe noem je dat? Oost-Europa staat ook in de water. Het wordt alleen maar erger en erger. En dat is niet dat niemand in de gaten heeft dat
milieu gewoon zo'n ongelofelijke
paar van het opnemen is in het vernietigen van wat wij hebben opgebouwd. Wil ik dit weer? Ik geloof eerder dat ik de hele wereld al heeft gedaan. Niet eens zo'n schuld had. Dus het is ook aan ons om dat te tegenhouden. Zoals ik. Ja, toch? Dit kan niet. Wij moeten ook af. Nou ja, jij niet en ik. Jij niet en ik niet, maar de meerderheid wel natuurlijk.
Ik heb jou ook een beetje mee. Ik ben nog geen domme.
Ja, oké, maar dat heeft toch niet zo heel veel zin, hoor, in domme gooien. Ik geloof dat je. Nee, dat is echt niet zo. Oh. Het is, kijk,
ze hebben hier echt een beetje klimaat, niet zo van het gezien. Dus, kijk, domme gooien, dat is niet zo heel veel.
Nee.
Nou, wat gaat er? Dat is hier domme
gooien. Oké. Waar dan?
Een dommetje bij de rest.
Ja.
Echt genoeg hoor. En al die dingen ook, dat zijn echt een beetje. Maar goed, alleen een bommetje, dat deden we niet mee. Want het is een,
dat lijkt me daar
niet. Dat is wel een beetje een.
Ja, en ik wil weten hoe je het verder gaat oplossen. Maar niet blijft daarna gaat draaien.
Eerst het verhaal.
Ja, precies. Yes, well, yes, it's a painful trial, as you can well make me.
The man in my head is my enemy.
Number is in.
Now, in the...
Natuurlijk het probleem. Ja. Ik snap het. Ze luisteren niet naar jou en waarom zou ik ook naar jou luisteren? Want het is weer zo iemand die dan. Waarom zou ik ook naar jou luisteren? Ja, maar dat geloven wij nog niet. Dat is een beetje het probleem. Oké, yes, dat zeggen meer mensen. Zeggen we daar. Even de pincode enteren, wacht even. Pincode, hoe staat hij daar?
Bizsiz Ilgaz'ın çam ormanları güzel değildir. Hayda günlerim, hayda. Sırtını düşmana verdikçe Murat dağları güzel değildir. Dost. Dost, ille de kavga.
Ik moet nog een keer een pincode doen. Ik was het wel van plan, hoor. 1, 7, 1, 9.
1, 2, 3, 4. Nog een keer. Ik heb een
Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm. Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm. Biz olmasak üzüm göz, kömür göz.
Maar jouw internet doet het gewoon, dus dat is ook wel wat.
Nar içi tutak, güzel değildir. Biz olmasak göz ile kaş, öpücük.
Nar içi tutak,
güzel değildir. Biz olmasak kay, dönen tekerleri
kanamdur.
Biz olmasak kay, dönen tekerleri kanan buray. Ayın 15'i, ayın 15'i güzel değil.
Ben bu durumdan opanıyordum. Komt er wel eentje bij, ik zie het wel. Zo, moet je als jij door wil gaan, moet je wel weten. Ik ga ook gewoon door. Ik wil even checken of die telefoon is.
Nee, ik ga even kijken.
Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm. Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm. Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz. Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak, güzel değildir. Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak, güzel değildir. Biz olmasak kaş olanın tütünü, Kütahya'nın çinisi. Biz olmasak taş obanın tütünü, Kütahya'nın çinisi. Ana dizi, kardeş dizi, yarı dizi, güzel değildir. Ana dizi, kardeş dizi, yarı dizi, güzel değildir. Ana dizi, kardeş dizi, yarı dizi, güzel değildir. Ana dizi, kardeş dizi, yarı dizi, güzel değildir.
Mi moet hier weg zijn. Ja, oké.
Ik hoor jou nog steeds wel. Ik hoor jou nog steeds zeggen.
Hele vreemde feedback had ik. Die er helemaal niet had mogen zijn. Maar nu is hij weg. Hé, hey, Fritsje Boef. Heb jij nou dit? Heb je nog steeds geen idee?
Nee.